Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. Hat unsere Zeitkultur als eine Kultur des Todes bezeichnet. Bei mir im Studio sitzt Gabriele Kubi. Frau Kubi ist Buchautorin und Soziologin. Sie betrachtet also auch die Gesellschaft, beobachtet und analysiert Phänomene, die in ihr verbreitet sind. Frau Kubi, wie drückt sich denn eine solche Kultur des Todes aus?
Ja, das ist dieses starke Wort von Johannes Paul II. Er spricht von Kultur des Todes und von der Kultur des Lebens und sagt, wir sind in einer Kultur des Todes. Und das, woran das für jeden Menschen offensichtlich ist, ist, dass wir in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten dazu es als normal empfinden, Kinder abzutreiben und nicht nur in den westlichen, es geht ja auch in die Entwicklungsländer rein. Und es wird geschätzt, dass im Jahr auf dieser Erde 50 Millionen Kinder getötet werden. In unserem eigenen Land sind es, die Zahlen sind ein bisschen variabel, aber viel höher, als sie vom Statistischen Bundesamt angegeben werden, nämlich ungefähr 250.000 Kinder werden im Jahr getötet. Das sind ungefähr 12 Schulklassen pro Tag. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir als Gesellschaft sagen, dass definieren Freiheit so, dass es das Freiheitsrecht der Frau ist, das Kind, was in ihrem Leib heranwächst, zu töten. Das ist die augenscheinlichste und offensichtliche Kultur des Todes, in der wir uns befinden.
Sicherlich gibt es aber doch andere Felder, wo sich eine solche Kultur des Todes auch ausdrückt. Man denke zum Beispiel an die Euthanasie-Debatte, die wir bei unseren Nachbarstaaten, den Holland und Belgien, sehr stark erleben, aber auch in Deutschland. Die Frage Patientenverfügung, all diese Fragestellungen zeigen ja eigentlich auf, dass auch hier, ich sage jetzt mal, an der Wurzel des Lebens so ein bisschen rumgedoktert wird, am Leben selbst.
Genau. Also Euthanasie ist dort keine Debatte mehr, sondern wird praktiziert tausendfach. Man hört in Belgien und in Holland.
Ja.
Bei uns fängt man an, dran zu drehen, dass es gesetzlich möglich wird. Ist es noch nicht. Aber in Holland und Belgien wird es praktiziert und es sind Tausende, die von dem Arzt, der eigentlich dafür da ist, das Leben zu erhalten, die Spritze bekommen und in den Tod geschickt werden.
Ja, aber dahinter steht doch häufig die Motivation, diesen älteren Menschen ein Leiden zu ersparen.
Genau.
Und nicht allzu selten wird ja auch angeführt, dass diese Menschen selber den Tod wünschen.
Genau, das wird angeführt. Es ist, was man hat fahren lassen, ist die Idee des Menschen und die absolute Heiligkeit des Lebens, die vom Menschen nicht angetastet werden darf. Und jetzt kommt das alles ins Rollen. Es geht so weit, dass die Menschen das wünschen. Der Mensch hat die Freiheit, Selbstmord zu machen, aber dann muss er das selber machen. Die Ärzte sind nicht dafür da, ihm das zu ermöglichen. Und wie er mit seinem Gewissen und wie er vor Gott steht, wenn er Selbstmord macht, ist die Sache des Individuums. Ja? Mhm. Aber dass eine Kultur sagt, wir helfen euch, damit wir euch das Leiden ersparen und auch das Altwerden, alles, was damit so verbunden ist. Ihr kriegt von uns ganz offiziell die Spritze und dann wird schöne ESO-Musik angemacht und man wird hinüber befördert. Das ist was vollkommen Neues. Mhm. Wenn der Damm mal gebrochen ist, geht es immer weiter. Es ist jetzt in der Diskussion im Parlament, schon als Parlamentsvorlage, Gesetzesvorlage, dass nicht nur die Alten euthanasiert werden dürfen, sondern auch die Babys.
Das ist allerdings in Belgien der Fall.
Ja.
Oder in Holland.
Oder in Holland, ich weiß es nicht, in einem von den beiden Ländern.
Aber nicht in Deutschland.
Noch nicht, in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit.
Sehen Sie eine solche Entwicklung auch auf Deutschland zukommen?
Ich habe überhaupt keinen Zweifel dran, wenn wir in die demografische Krise reinrutschen, wo die arbeitsfähigen jungen Menschen einen Wasserkopf von alten Menschen irgendwie tragen müssen und die ganzen Dammbrüche, also die ganze Moralität der Gesellschaft ist ja perdu, das ist ja alles aufgebrochen, natürlich wird es kommen, das wird uns treffen, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir demnächst mal in Rente gehen, irgendwann werden wir so alt, irgendwann werden wir gebrechlich, irgendwann brauchen wir
Pflege.
Das
heißt, Sie meinen dann, dass meine Generation Ihre Generation einfach gesagt umbringt?
Oder das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja.
Aktiv tötet.
Es wird sogar so sein, denke ich mir, wenn wir in diese Krise der Demografie reinrutschen, dass wir Alten möglicherweise schlechtes Gewissen haben werden, wenn wir von den Jungen verlangen, uns so und so viele Jahre zu pflegen und diese enormen Kosten, die ja das Altsein, wenn wir überhaupt nicht mehr fähig sind, da explodieren ja die Gesundheitskosten, wenn die Gesellschaft das einfach nicht mehr tragen kann. Und wir werden in der Tat, unsere Generation, einen ungeheuren Konflikt haben, da dass wir sagen, wir Alten, wir haben doch eingezahlt, es ist doch unser Recht, dass wir das bekommen. Und ihr sagt, wir sind aber jung, wir wollen leben.
Es ist tatsächlich der Fall, dass aufgrund der Zahlen, dass eben 80% der Ausgaben der Krankenkassen in Deutschland in den letzten 3 Monaten ausgegeben werden.
Eben.
Des Lebens von Menschen.
Eben.
Also in den letzten 3 Monaten.
80% ist es so. Ja, das ist unwahrscheinlich.
Dass die Leute, dass viele ältere Leute tatsächlich einmal aufgrund dieser Kostenlage schon sagen, ich bin doch nur noch eine Last. Aber wenn natürlich welcher Aspekt sehr viel schwerer wiegt, ist natürlich der Aspekt, ich bin eine emotionale Last für euch. Ihr steht doch hier nur noch um mein Bett. Jeden Tag müsst ihr wegen mir auch leiden. Und dadurch sich dazu gedrängt fühlen, einzuwilligen in einen Tod.
Es wird als Egoismus erscheinen, wenn man sagt, ich möchte natürlich sterben. Das halte ich für möglich, ja. Und da ist alles umgekehrt, ja.
Aber was für ein Denken, gerade über Leiden und Tod, Sie haben das gerade schon angesprochen, steht dahinter, wenn eine Kultur diesen Weg geht?
Also erstmal heißt Kultur des Todes auch, dass wir glauben, dass wir Probleme durch Tod lösen können. Wir haben die Probleme. Schwanger zu werden kann für eine Frau ein ernstes Problem sein. Sie kann in Verhältnissen sein, wo sie wirklich in große Probleme kommt, wenn sie das Kind austrägt. Und es ist schwer am Ende wirklich massiv zu leiden. Leiden ist einfach Leiden, ja? Und unsere Kultur sagt, durch den Tod können wir uns diese Probleme vom Hals schaffen. Und der Tod führt aber immer nur zum Tod. Der Tod kann nie zum Leben führen. Sie haben gefragt, was dahinter steht, ja? Der Glaube ist zusammengebrochen, weitgehend zusammengebrochen. Es sind eigentlich nur noch Inseln, wo ein aktiver Glaube ist. Und diese ganze Ideologie des Relativismus, die sagt ja, es gibt nichts Absolutes, es gibt also auch nicht Gott, es gibt also nicht Gut und Böse. Und die ganze Perspektive, was passiert nach dem Tod, ist auch zusammengebrochen damit. Ja, wir denken an Reinkarnation oder wir denken, es ist alles aus und unsere Asche wird über den Ozean gestreut und so weiter und so fort. Wenn die Perspektive weg ist, dass nach dem Tod ewiges Leben kommt und es erstrebenswert ist, dass wir dieses Leben benutzen, uns dafür vorzubereiten, nämlich lieben zu lernen, um in die Liebe Gottes eintreten zu können. Wenn diese und die andere Perspektive, dass es ewige Verdammnis geben könnte, wo es dann sehr vernünftig ist, dass wir dieses Leben so leben, dass die Weiche anders gestellt wird. Wenn das zusammenbricht, dann ist das ganze Streben des Menschen nur noch auf dieses irdische Leben gerichtet. Dann geht es nur noch, wie mehre ich mein Glück in diesem irdischen Leben.
Das heißt, es gibt ja durchaus viele konservative Publizisten, die eben unsere derzeitige Krise, die zweifellos so ziemlich jeder ausmacht, der sich mit unserer Gesellschaft beschäftigt, auf die Gottlosigkeit zurückführen. Der These würden Sie dann zustimmen?
Absolut. Natürlich, das ist der eigentliche Ursache. Das ganze Geschichte des Menschen kann man eigentlich anschauen, von der Ursünde angefangen. Es ist immer das Gleiche, diese Rebellion gegen Gott. Ihr selber werdet sein wie Gott und ihr werdet entscheiden über Gut und Böse. Es ist immer dieselbe Geschichte.
Nun ist es ja so, dass eine solche Gesellschaft sich nicht nur mit Fragen des Todes beschäftigt, sowohl am Anfang des Lebens als auch am Ende des Lebens, sondern natürlich auch wird dazwischen irgendwie gelebt. Welche Charakterzüge hat denn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der junge Teil einer solchen Gesellschaft, Stichwort Spaßgesellschaft?
Ja, genau. Also diese ganze wir wollen uns vom Leiden befreien, was dann so weit geht, dass wir so uns von den Leidenden befreien. Das ist die Euthanasie. Ja? Nicht nur vom Leiden, sondern wir befreien uns vom Leiden. Und übrigens noch ein Punkt, wir töten die Embryonen ja auch. Das sind ja auch Menschen. Jeder von uns hat als Embryo angefangen. Wir töten die Embryonen immer die Ideologie darüber, um Heilmittel zu schaffen. Ja? Das ist alles. Und jetzt kommt dazu noch der Wohlstand.
Aber was fangen Sie mit der Argumentation an, wenn Ihnen jemand sagt, ich möchte an Embryonen forschen, was zweifellos den Tod dieser Embryonen nach sich zieht, um eben Heilmittel zu entwerfen für Menschen, die zum Beispiel an Alzheimer, an Parkinson und so weiter leiden? Wie würden Sie auf eine solche Argumentation reagieren?
Wir müssen das Leben heilig halten. Wir müssen sagen, das Leben ist für uns unantastbar. Dann kommen wir in diese ganze aberwitzige Problematik gar nicht rein, die ja immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Da wird ein Dammbruch nach dem nächsten. Das Leben ist heilig von Anfang bis zu Ende. Und wenn wir das heilig halten, weil wir nämlich in der Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann bleibt die Kirche im Dorf. Ja? Dann fangen wir nicht an, da überall rumzufuschen. Und wir kommen von Skylla zu Charybdis. Ja? Es wird ja immer schlimmer. Also ich sage einfach, das Leben fängt an und es hört auf und in dieser Spanne ist unsere Aufgabe, das schwache Leben zu schützen. Ja, wir fangen ja auch mit den Behinderten, ist ja das Gleiche. Wir sagen, wir dürfen Behinderte abtreiben bis zur Geburt. Ja, das heißt, wir fangen an auszumerzen.
Das heißt, Sie sehen das Problem vor allen Dingen darin, wenn darin eine sozusagen eine Definition des Menschen rumgedoktert wird.
Ja.
In der Hinsicht, als dass man sagt, ab dem und dem Zeitpunkt maße ich mir zu, zu sagen, dem Menschen eine Würde zuzumessen. Und ab dem und dem Zeitpunkt eben nicht. Da gibt es ja die abstrusesten Theorien von eben das, was Lebensschützer sagen oder auch Konservative allgemein. Mhm. Auch die Kirche sagt eben, dass das menschliche Leben beginnt mit der Befruchtung von Samen und Eizelle. Ja. Dagegen gibt es ja durchaus auch englische Philosophen, die sagen, menschliches Leben hat wirklich Würde und ist Person erst ab dem 7. Lebensjahr. Dann, wenn das Kind eigenständiges Bewusstsein für sich selbst entwickelt. Also in dieser Spannbreite ist sozusagen eigentlich das Kampffeld aufzusuchen.
Ja, da gibt es so einen, der einer, der da mitmischt, ist der Peter Singer, der Professor für Bioethik ist in Princeton, der sich für den Tierschutz übrigens sehr engagiert und der jetzt Bücher schreibt, dass es okay ist, die Babys zu töten, wenn sie krank sind, wenn sie krank auf die Welt kommen. Ja. Also da sind wir einfach in Teufelsküche geraten, dadurch, dass wir das Prinzip, die Heiligkeit des Lebens aufgegeben haben. Und die katholische Kirche ist auf diesem Globus eigentlich die einzige Institution, die standhält. Und das nicht einmal, auch die Ränderfahnen sind sogar da aus.
Ich wollte gerade sagen, wobei sie sich selber ja damit auch schwierig tut. Man beachte die Diskussion damals um den Ausstieg aus der Schwangerenberatung, wo ja die deutsche katholische Kirche nicht gerade ein Ruhmesbild abgegeben hat im Verhältnis zur Universalkirche mit Sitz in Rom.
Ja.
Jetzt ist es ja nun so, dass Spaßgesellschaft hin und her, positiver Titel hin oder her, auch diese Gesellschaft jetzt in eine Krise gerät. Stichwort Demografie. Noch vor wenigen Jahren wollte es keiner hören. Meinhard Miegel und andere, Kurt Biedenkopf, haben es noch als auf Seite der CDU in den 80er Jahren schon und dann auch erst noch, würde ich sagen, also schon erkannt, haben darüber gesprochen, haben gesagt, man muss darauf reagieren. Damals Regierung Kohl und auch andere in der Politik haben das negiert, dieses Problem. Seit 3-4 Jahren sprechen alle drüber und haben alle Ahnung, alle haben die Zahlen im Kopf, alle wissen, was auf uns zukommt. Nur irgendwie hat man den Eindruck, alle wissen es, aber es bewegt sich nichts.
Ja, also ob es wirklich alle schon wissen und ob wir das, selbst ich rede darüber, ich kenne die Zahlen der sogenannten demografischen Wende, das emotional aufzunehmen. Es kommt wirklich, da gibt es überhaupt keine Frage mehr, dass wir in diese Krise reinrasseln und dass die Sozialsysteme zusammenbrechen werden und was das alles nach sich zieht. Da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Also nur noch ein paar Zahlen. Normalerweise gibt es unten ganz viel Junge und oben ganz wenig Alte und die Jungen erhalten die Alten. Das ist das normale Bild der Bevölkerung und das dreht sich um in ein wasserkopfartiges Gebilde. Oben immer mehr Alte, unten immer weniger Junge. Wir können das wahrnehmen. Wir sind in unseren Städten, wo spielen die Kinder? Sie sitzen natürlich zum großen Teil vor dem Fernsehapparat, aber es gibt sie auch nicht, denn die Geburtenrate ist mit dem sogenannten Pillenknick, also durch die Verhütung, wir wollen keine Kinder, wir verhüten Kinder, innerhalb von 10 Jahren von 2,4 auf 1,2
gefallen. Wann war das?
Hat sich halbiert. Von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre. Also wie die Pille einfach überall verfügbar war, da gab es den Pillenknick und sofort gab es auch den Sterbeüberschuss.
Ja.
Also von da an sterben mehr Leute, als geboren werden. Das zusammen mit einer steigenden Lebenserwartung, also das ist auch parallel in den letzten 100 Jahren, ist ungefähr die Prozentzahl der Verlängerung des Lebens ebenso groß wie die Prozentzahl des Geburtenrückgangs. Die Menschen werden immer älter und es werden immer weniger Kinder geboren.
Das heißt, die Schere geht auf?
Die Schere geht auf. Und wir haben eine Gesellschaft, wo wenig arbeitsfähige junge Leute, einen Wasserkopf von alten Leuten pflegen sollen, erhalten sollen, die Rente zahlen sollen. Es funktioniert
nicht. Aber muss das nicht zwangsläufig zum vielbeschworenen Generationenkonflikt führen?
Es wird zum Generationenkonflikt führen, einen unglaublichen Generationenkonflikt, wo wir nur hoffen können, also selber dann hoffen können, dass wir in einem Sozialen eingebettet sind, dass uns jemand beschützt.
Ja, und
ich möchte natürlich sterben. Ich möchte nicht umgebracht werden. Ja? Und Gott sei Dank habe ich 3 Kinder. Was ist mit den ganzen Singles in den Städten wachsen, die jetzt Juhe schreien und ihr Juppie-Einkommen haben und so weiter? Ja? Das wird nicht sehr lustig sein. Wir brauchen 3-mal so viel Altersheime, wie wir jetzt haben. Kindergärten werden schon jetzt so gebaut, dass sie in Altersheime umgerüstet werden können, weil das nur noch eine kurze Phase ist, wo wir mehr Kindergärten brauchen. Dann brauchen wir.
Tatsächlich ist das der Fall, dass sie so gebaut werden.
Ja, es ist nur noch eine kurze Phase. Wir brauchen dann keine Kindergärten mehr und wir brauchen in der Tat auch nicht mehr Eigenheime. Ich bin zwar dafür, dass Familien Eigenheime haben, aber es wird Wohnraum geben. Und das, also das ist alles vor der Tür. Jeder weiß es. Jeder, der es wissen, jeder Politiker weiß es. Und was tun wir? Also eigentlich, wenn irgendjemand verantwortlich wäre an der Spitze dieses Staates, ja,
ja,
dann muss der Hebel rumgerissen werden. So sah, und es gibt Länder, die das praktizieren. Ja, die wirklich die Weiche umlegen, die Steuergesetze ändern und so. Und dann ist es viel, was man machen kann. So wirklich rumreißen, dass wir auf die andere Schiene kommen, die eh 80 Jahre dauert. Wenn das wir heute jede Frau 4 Kinder kriegt, dauert es eh 80 Jahre, bis wir wieder auf der...
Wovon wir weit entfernt sind, denn wir haben jetzt eine Geburtenrate von 1,2 Kindern.
Ja.
Selbst der Kinderwunsch ist nur noch bei 1,7 Kindern. Die bestandserhaltende Quote liegt allerdings bei 2,1. Otto Schily, der Bundesinnenminister der derzeitigen Bundesregierung, spricht von einer lebensfeindlichen Kultur in Deutschland. Es ist ja schon interessant, dass jemand aus dieser, ich sag jetzt mal, geistigen Ecke darüber so spricht.
Genau.
Wie kommt es, dass ein Volk sich so entwickelt, eine solche Geisteshaltung und dann auch eben Lebenshaltung an den Tag legt? Wo liegt die Wurzel des Problems? Denn alle sprechen über die Phänomene, hat man den Eindruck, alle wissen, wie gesagt, die Zahlen, wissen auch, was für Folgen das für unsere Altersvorsorge hat, in der rein ökonomischen Hinsicht.
Ja.
Aber es hat ja auch Folgen für die Gesellschaft in anderer Hinsicht. Ist es doch klar, dass eine Gesellschaft, in der mehr graue Haare als Kinder sozusagen vorzufinden sind, natürlich Innovationsfähigkeit verloren geht, Tempo verloren geht, überhaupt Flexibilität, das Kinderlachen verschwindet, das hört man, der Spiegel titelte vor kurzem.
Land ohne Lachen,
Genau, Land ohne Lachen.
Mhm.
Doch wo liegt die Wurzel des Problems? In welcher Haltung?
Wir müssen uns mal klar machen, was passiert ist. Es ist die Reproduktionsfähigkeit des Menschen beschädigt. Es gibt in der Natur überhaupt nichts, was mehr gesichert ist als die Reproduktion der Art. Also jede Gattung, jede Art hat eine irrsinnige Masse an Output, damit die Art bestehen bleibt. Ich weiß nicht, wie bei jedem Samenerguss, wie viele Millionen Spermien sind, unglaublich viele. Ja? Also die Natur produziert einen unwahrscheinlichen Überfluss, damit die Gattung erhalten bleibt. Diesen Punkt haben wir beschädigt. Wir haben den tiefsten Punkt beschädigt. Also wir könnten nichts Schlimmeres beschädigen als die Reproduktion des Menschen. Was eigentlich, also wir haben richtig eingegriffen.
Aber wie genau drückt sich das aus?
Wie passiert es? Wenn keine Kinder geboren werden, Kinder entstehen normalerweise, wenn wir mal von der Perversion der Wissenschaft absehen, durch den sexuellen Akt zwischen Mann und Frau und nur zwischen Mann und Frau. Ja, das Thema der Homosexualität spielt hier auch rein, wo unser Staat sagt, erstens, wir treiben die Kinder ab und zahlen es mit der Krankenkasse. Zweitens, wir schauen, dass wir möglichst, wir machen eine unglaubliche Propaganda, dass Homosexualität genauso gut ist. Ja?
Hm.
Das ist auch Politik offiziell in unserem Staat. Also das ist aberwitzig irrational. Der Mensch entsteht durch die Sexualität. Wenn der Mensch nicht sich reproduziert, muss da irgendwas schiefgegangen sein. Warum haben heutzutage immer mehr weniger Menschen überhaupt das Bedürfnis, Kinder zu kriegen? Das, was Sie gerade gesagt haben, diese Zahl, die kommt vom Statistischen, vom Institut für Bevölkerungsforschung, also ganz offiziell. Dann muss man sich jetzt anschauen, wie läuft denn der Lebensweg normalerweise? Unsere Kultur powert in uns die Menschen und in die jungen Menschen rein, lebe deine Sexualität aus. Von frühester Jugend an. Es ist völlig, die Zeitraum des ersten Sexualakts sinkt und sinkt. Die Schule, was tut die Schule in dem Sexualkundeunterricht? Verhütungsmittel rauf und runter. Sie funktionieren nicht. Immer mehr Teenager-Schwangerschaften.
Ja.
Immer mehr Geschlechtskrankheiten. Das ist die äußere Seite. Die innere Seite ist, dass ein Mensch, der frühzeitig in sexuelle Beziehungen reingeht, ohne Bindung, zutiefst verletzt ist. Deswegen habe ich auf meinem Buch dieses Symbol von dem zerrissenen Herzen. Weil ganz, ganz viele junge Menschen sind zutiefst verwundet durch diese frühen sexuellen Beziehungen und sind überhaupt nicht mehr bindungsfähig. Die trauen sich überhaupt nicht mehr zu, wirklich in eine Bindung mit einem Person. Wo haben sie es denn gelernt? Sie kommen aus zerbrochenen Familien. Sie stürzen in die frühen sexuellen Beziehungen rein und werden einfach bindungsunfähig. Und dann sollen sie Eltern werden, dann sollen sie in dieser Gesellschaft Verantwortung für Kinder übernehmen. Nein, ich ergehe. Ich. Ja, ich mehre meinen Spaß. Das heißt, mir ist klar geworden, dass der Missbrauch der Missbrauch der Sexualität, dass das die eigentliche Ursache ist für die Kultur des Todes, in der wir leben.
Sie sprechen in Ihrem Buch Ausbruch zur Liebe eine Forschungsstudie an von einem englischen Forscher namens Unwin. Was genau hatte diese Forschungsstudie zum Inhalt?
Also, es gab 1936 ist dieses Forschungswerk veröffentlicht worden. Der Autor heißt J.D. Unwin, U-N-W-I-N. Der hat sich dafür interessiert, wie hängen denn Sexualität und Kultur zusammen. Und dieses Werk, was über 600 Seiten stark ist, ist in dem renommierten Wissenschaftsverlag Oxford University Press veröffentlicht worden. Es gab damals die These von Freud, das war ja neu, die ganze Psychoanalyse, dass Fachwort, die Sublimierung des Sexualtriebes. Das heißt, dass der Sexualtrieb nicht direkt ausgelebt wird, sondern sublimiert wird und verwandelt wird in einen anderen kreativen Akt. Das eigentlich Kreative am Menschen ist die Sexualität. Diese Kraft, diese kreative Kraft,
diese Energie
wird auf was anderes gelenkt. Kunst, Wissenschaft, was auch immer. Ja? Dass das die Kultur aufbaut. Und der Anwender hat gesagt, stimmt das eigentlich? Das wollen wir doch mal nachprüfen. Und hat das ganze anthropologische Material, was er finden konnte und was seinen strengen sozialwissenschaftlichen Kriterien genügt hat, untersucht, 80 sogenannte Uncivilized Societies und die Hochkulturen und hat sich gefragt, wie hängt denn Sexualität und Kultur zusammen? Was er gefunden hat, er sagt, über das Ergebnis seiner Forschung hätte ich vorher gewusst, was ich herausfinde. Ich hätte vielleicht gar nicht begonnen. Es passt ihm nicht, was er herausfindet. Ja. Er ist kein Christ, der was beweisen wollte, ja? der eine zielgerichtete Forschung gemacht hat, sondern das ging ihm eigentlich gegen den Strich.
Ja.
Was er sagt ist, je größer die sexuelle Beschränkung, umso höher das kulturelle Niveau. Je geringer die sexuelle Beschränkung, umso niedriger das kulturelle Niveau. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme.
Das würde ja dann bedeuten, dass eine Gesellschaft, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, wie unsere, die zurzeit mehr als lasch mit der Sexualität umgeht, das Wertebewusstsein dafür verliert, eigentlich Richtung Nicht-Zivilisation geht.
In der Tat. Und wir sind ja auch Zeuge von einem kulturellen Zusammenbruch unglaublicher Art. Das sehen wir überall, sehen wir um uns herum die Symptome. Er geht noch weiter. Ich will das noch ein bisschen differenzieren. Er klassifiziert die Gesellschaften. Er sagt, es gibt deistische Kulturen von Gott, Kulturen, die Gottesverehrung haben. Es gibt manistische Kulturen. Manis sind die Vorfahren, die ihre Vorfahren, die ihre Ahnen verehren. Und es gibt sogenannte zoistische Kulturen, die beides nicht tun, weder Gottesverehrung noch Ahnenverehrung. Zoon ist das Tier, sondern auf einem tierischen Niveau sind. Die nennt er zoistische Gesellschaften. Und jetzt fragt er sich, wie wird die Sexualität, wie steht es im Zusammenhang? Das Ergebnis ist, zoistische Gesellschaften gewähren vor der Heirat völlige sexuelle Freiheit. Und ist das Niveau. Manistische Gesellschaften schränken die sexuelle Freiheit ein. Deistische Gesellschaften verlangen voreheliche Keuschheit und Monogamie. Nur in Gesellschaften, wo es voreheliche Keuschheit gibt und Monogamie gibt, gibt es Gottesverehrung. Das sind seine Ergebnisse, die ihm nicht
wissenschaftlich
passen.
Wissenschaftlich fundiert.
Absolut wissenschaftlich und die ihm auch gegen den Strich gehen.
Ja? In welche Kategorie, wenn ich fragen darf, würden Sie denn unsere heutige Gesellschaft
einordnen? Ich würde sagen, wir sind im freien Fall zur zoistischen Gesellschaft. Ja, wir sagen, die Marcuse, Frankfurter Schule, Triebbefriedigung ist das, was uns den freien Menschen, den neuen Menschen, das Einreißen, die herrschaftsfreie Gesellschaft bescheren wird. Jetzt, und wo sind wir?
Ja, jetzt entwerfen wir hier durchaus ein sehr realitätsbezogenes, doch trotzdem leider sehr düsteres Bild. Wo sehen Sie die Chance für jemanden, der verantwortungsbewusst mit seinem Leben umgehen will, gleichzeitig auch seiner sozialen Verantwortung bewusst ist, jung ist, sein Leben vor sich hat? Wo sehen Sie da den Ansatz, um etwas besser zu machen?
Schlichtweg? Ja. Also ich glaube, dass die Kultur des Lebens nur von Menschen aufgebaut werden kann, die an dieser Stelle wirklich persönlich umkehren. Sonst haben sie gar nicht die Kraft und haben nicht die Vision. Wenn ich nämlich in der sexuellen Sünde drinstecke, dann ist sofort die Verblendung drüber, in der wir kollektiv befangen sind. Wenn einer und es gibt ja fantastische Ansätze von Aufbau der Kultur des Lebens. Ja, es gibt neue geistliche Gemeinschaften, es gibt die World Youth Alliance, die fantastische Arbeit macht an allen Kontinenten. Es gibt ganz tolle junge Leute, die das alles begriffen haben. Die Umkehr des Einzelnen auf diesem Gebiet ist zentral. Und wenn es einer tut und sagt, ich gehe wieder in die Ordnung des Lebens zurück, dann baut er damit schon die Kultur des Lebens auf. Das ist überhaupt nichts Privates. Ja, und es wird ihm die Kraft geben, wirklich für die Kultur des Lebens zu arbeiten.
Frau Kubi, Sie haben mir das Schlusswort praktisch genommen, liebe Zuschauer. Ich glaube, das war ein ganz klarer Appell, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Man kann etwas tun, als junger wie auch als älterer Mensch. In diesem Sinne lohnt es sich also, sich zu engagieren, sein Leben in die Hand zu nehmen. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.